Mein Name ist Jakob Feistauer.
Und ich bin Katharina Kracht.
Wir sind Betroffene sexualisierter Gewalt der Evangelischen Landeskirche Hannovers.
Und in diesem Podcast reden wir über unsere Erfahrungen mit der Kirche und über Aufarbeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vertuschung beenden. Wir wollten eigentlich jetzt um diese Zeit eine Folge machen zu ein Jahr Forum, zu den öffentlichen Reaktionen, zu den Reaktionen der Evangelischen Kirche. Das haben wir nicht gemacht aus zwei Gründen. Ich war krank und Jakob war tatsächlich in Auschwitz. Das war ja der 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz am 27. Januar. Das war ein so wichtiger Termin, dass Jakob dahin gegangen ist. Und wir haben auch gedacht, wir wollen heute mal unseren Podcast nutzen und Jakob wird von dem Besuch in Auschwitz berichten. Das ist dann nichts, was mit unserem üblichen Thema direkt zu tun hat. Aber wir finden das einfach wichtig. Wir finden das besonders wichtig in Zeiten, wo sich Elon Musk hinstellt und einen Hitlergruß macht, wo angeblich die 12 Jahre des NS ein Vogelschiss der Geschichte gewesen sein sollen und wo auch die Hälfte der Bevölkerung nicht weiß, dass 6 Millionen Jüdinnen und Juden ermordet wurden, wie ich neulich gelesen habe. Oder eben auch die Sinti und Roma, die politischen Gefangenen, die Schwulen, die sogenannten Arbeitsscheuen. Also viele wissen das nicht. Es gibt offensichtlich hier eine riesige Bildungslücke. Wir nehmen an, dass die bei unseren Hörenden jetzt nicht besonders ausgeprägt ist. Aber ich habe von Jakob auch noch nicht gehört, wie dieser Besuch gelaufen ist. Und er erzählt mir das jetzt. Und wir wollen das einfach teilen.
Ja, genau. Ich war mal wieder in Polen. Und ich war ja schon öfter in Auschwitz. Das erste Mal war ich da 2005, am 27. Januar 2005, zum 60. Jahrestag der Befreiung. In den Jahren dazwischen war ich dann auch hin und wieder mal da. Und ja, jetzt war ich in Polen und wollte nicht zwingend unbedingt nach Auschwitz. Hatte das zwar so im Hinterkopf, aber es ist ja auch dann nochmal eine weitere Fahrt dahin. Viele Leute auf einem Haufen, das ist ja jetzt auch nicht so meine Lieblingsbeschäftigung. Und naja, wenn das Wetter woanders schön ist, habe ich mir gedacht, naja, vielleicht musste das auch nicht machen. Naja, und dann bin ich da so durch den Schnee gelaufen und habe mir gedacht, so ja, man kann natürlich auch nächstes Jahr noch nach Auschwitz fahren. Oder übernächstes, klar. Aber wie viele Überlebende sind denn eigentlich noch da? Und da war eigentlich die Entscheidung relativ schnell klar, so ja, nee, das ist schon vernünftig, da jetzt nochmal hinzufahren. Und der Schnee und die schöne Landschaft, die wird höchstwahrscheinlich im nächsten Jahr noch da sein. Wie viele von den Überlebenden, das weiß man nicht.
Wie viele Menschen waren noch da? Die
50 Überlebende waren da. Es gibt natürlich noch mehr, aber die 50, die da hingekommen sind, müssen natürlich erstmal überhaupt reisefähig sein. Das ist ja, die leben jetzt auch nicht alle nebenan, müssen dann auch Lust dazu haben, darüber reden zu wollen, auch reden zu können. Und ja, da kommen verschiedene Sachen zusammen und dann waren es halt 50. Vor 10 Jahren waren 300 da.
Also ich kann mir das ja im Moment gar nicht so richtig vorstellen, wie das dann so organisiert ist. Also du hattest mir zwischendurch mal 1-2 Videos geschickt, also von den Bussen, in denen die Überlebenden dann angekommen sind. Aber wie muss man sich das insgesamt vorstellen? Also wie viel BesucherInnen waren da? Wie wird diese ganze Veranstaltung organisiert?
Ja, also da haben die echt Erfahrung drin, da von dem Museum, muss man sagen. Das ist ja was die wirklich seit vielen, vielen Jahren machen und auch richtig, richtig gut machen. Also der Ort Oświęcim.
Ich glaube Oświęcim, aber ich kann auch kein Polnisch. Alle, die Polnisch können, Entschuldigung, wenn wir das nicht hinkriegen.
Das ist ja ein Ort, in dem es schon immer ja, viel Industrie gab und eine gute Bahnanbindung, viele Abstellgleise, Rangierbahnhof, all so ein Kram. Und es ist halt eine ja durch Industrie geprägte Stadt, ich glaube so um die 40.000 Einwohner, also überhaupt nichts Großes, Besonderes oder so. Und ja, diese Stadt ist an den Tagen der Gedenkfeiern dann doch immer sehr anders, denn es ist alles voller Polizei. Also vom Bahnhof bis zur Gedenkstätte oder den Gedenkstätten tatsächlich dann ernsthaft an jeder Ecke mindestens ein Polizeiauto, aber nicht so ein kleines, sondern ein großes. und die Polizisten da drin auch nicht mit irgendeiner Ausgehuniform, sondern halt mit der richtig harten Uniform, wo es halt auch mal zur Sache gehen kann. Es gibt dann auf einigen Strecken Fahrverbote für Autos. Also Fußgänger können überall rumlaufen, aber Autos ist dann auf einigen Strecken nicht mehr und da dürfen dann nur noch in Kolonne mit Blaulicht irgendwelche offiziellen Autos langfahren und irgendwelche Besucher oder Busse oder so begleiten. Also das macht schon ganz schön Eindruck, dass sich dann so eine kleine Stadt aufstellt, um das zu organisieren. Genau, es ist ja so, dass es dort zwei Lager gibt. Einmal das Auschwitz-Stammlager, das etwas ältere und dann ein bisschen weiter, ein bisschen außerhalb Birkenau. Die Feierlichkeit findet immer in Birkenau statt, aus Platzgründen. Das ist in Auschwitz ja nicht so einfach. Da gibt es nicht so viele Freiflächen.
Und das heißt, also wenn du da als Besucher unterwegs bist, gibt es dann also so einen Shuttle-Service oder geht man da auch viel zu Fuß und geht da einfach zu den Veranstaltungen?
Es war diesmal so, dass es auf dem Gelände in Birkenau die offizielle Veranstaltung gab mit geladenen Gästen, ausschließlich geladenen Gästen. Das waren dann eben die Überlebenden mit Angehörigen natürlich. Ein großer Teil davon waren Angehörige oder dann auch ja Leute, die denen einfach Assistenz geben müssen beim Laufen, was weiß ich. Da kommen dann nochmal deutlich mehr als 50 Angehörige zusammen. Und dann ganz viele offizielle Besucher, Staatsgäste und Anhang. Und das fand in einem großen Zelt statt und dann gab es auf dem Gelände etwas abseits davon ein zweites Gelände für ja nicht eingeladene Besucher, wo praktisch jeder hinkommen konnte, der sich ein Ticket geklickt hat, kostenfreies, aber die wollten wissen, wer kommt und Identität und alles haben.
Ja, ist ja auch super wichtig. Also ich meine, das ist ja völlig klar, dass dass das eine hochgefährliche Veranstaltung ist, wo es jede Menge terroristische Gruppen gibt, die dort gerne Schaden anrichten würden.
Es war so, dass die wohl damit gerechnet haben, dass die meisten Besucher ausschließlich mit dem Auto kommen und die hatten da auf so einem, auf so einem Firmengelände noch weiter als Birkenau so einen Parkplatz eingerichtet und von da aus gab es dann einen Shuttle, aber man musste erstmal zu diesem Parkplatz hinkommen. Die meisten sind aber tatsächlich nicht mit dem Auto gekommen, sondern mit der Bahn und mussten dann halt hinlaufen. Aber naja, ist ja nicht schlimm. Und da gab es dann schon mal so eine Vorkontrolle. Wer will hier eigentlich rein? Wer hat eigentlich ein Ticket? Und von da aus wurde man dann mit dem Bus direkt da zum Gelände gefahren. Da war es dann nochmal wie am Flughafen, nochmal alles durchchecken, ob auch keiner irgendeinen Blödsinn dabei hat. Ja, und dann aufs Gelände rauf. Und es ist schon imposant. Ich weiß nicht, wer das mal gesehen hat, wenn man irgendwie in Auschwitz vom Bahnhof kommt, dann Richtung Birkenau läuft, dann muss man über so eine Brücke laufen, die über die Bahnstrecke rüber geht und dann läuft man im Prinzip auf das Gelände Birkenau zu und irgendwann ist dann vor allem dieses markante Gebäude, wo in der Mitte so eine Eisenbahn durchfahren kann mit so einem Wachturm obendrauf, kennt jeder. Wenn man an Auschwitz denkt, das ist das Gebäude Auschwitz, also obwohl es gar nicht in Auschwitz ist, sondern in Birkenau.
Also das ist die Tür, wo dann Arbeit macht frei drüber steht.
Ist
in Auschwitz direkt, okay.
Genau, das ist in Auschwitz und in Birkenau ist so ein längliches Gebäude, was in der Mitte so einen Wachturm aufgesetzt hat und unten drunter ist so ein großes Tor, da kann so eine Eisenbahn durchfahren. Und
oh Gott, ich finde, wenn du das allein schon erzählst, weißt du, allein diese Idee, dass man da über die Schienen fährt und also dass man über dieses ganze System, das ruft ja schon so viele Gedanken und Bilder, einfach nur an diese Gleise zu denken, zum Beispiel, weil ja sofort das Bild von den Viehwaggons kommt und diesem elendigen industriellen Mord an Menschen. Also ich finde, selbst die Idee der Gleise ist schon so, ruft bei mir schon so viele Gedanken hervor. Ja,
zu Gleise kann ich später noch was erzählen. Auf jeden Fall, wenn man die Brücke da runterkommt, kommt man irgendwann da auf dieses Gebäude zu. Bin ich da so lang gelaufen, ein Polizeiauto nach dem anderen, was da rumsteht und guckt, alle total nett und freundlich. Je näher man kam, desto stärker war gefühlt die Bewaffnung der Polizisten. Hat dann auch überall diese Dinger liegen, mit denen man so fliehende Autos aufhalten kann. Diese Nagelsperren, die man auf die Straße schmeißt. Also die waren vorbereitet. Naja, und da, wo eigentlich dieses Gebäude ist, war nix. War weg. Das war etwas merkwürdig, weil da ist normalerweise dieses Gebäude und das ist jetzt auch nicht klein. Und beim Näherkommen hat man gesehen, aha, es ist weg, weil ein Zelt drüber steht.
Ah, okay.
Und das Zelt war so groß wie dieses Gebäude an der schmalen Seite. Die längere Seite war noch deutlich länger als dieses Gebäude. Also die haben einfach ein riesiges Zelt oben drauf gesetzt. Das muss man auch erstmal schaffen. Wahnsinn, ja. Und deswegen hat sich so die ganze Silhouette von der Umgebung da irgendwie so verändert und es sah so ganz anders aus, als wenn man das sonst kennt. In dem Zelt war dann eben dieses Gebäude und davor hatten sie einen Eisenbahnwagen gestellt, der da gerade so unter diesem Gebäude, also in diesem Tor da so durchfahren sollte, symbolisiert. Davor war so ein Rednerpult und dann im Zelt verteilt die ganzen Gäste da. Ja, und das konnte man sich als Besucher auf dem anderen Geländeteil dann angucken. Da war so ein großer Bildschirm aufgebaut. Ja, hatte einen ganz guten Blick auf alles. Und dann rechts von diesem Gelände konnte man so auf den Teil gucken, wo diese Entladerampe war oder ist, ne, wo alle aussteigen mussten und dann Selektion und was weiß ich direkt Ermordung. Und da liefen da so ein paar Typen lang in so grün-braunen Klamotten. Sahen irgendwie aus, als würden sie irgendwas machen. Wieder weggeguckt und nicht allzu lange später konnte man dann über den Bildschirm sehen, dass das gerade Selenskyj war, der da mit Begleitung langgelaufen ist und irgendwie Kerze abgestellt hat. Das war wohl sein Sicherheitspersonal, die ihn da hinkriegen wollten, aber auch sehr schnell wieder wegkriegen wollten. Das fanden die, glaube ich, nicht so gut. Ich glaube, im Zelt fanden sie das dann doch deutlich sicherer für ihn. Ist ja auch sehr gut nachvollziehbar.
Absolut.
Vor 20 Jahren war Putin auch da und hat da gesprochen. Weiß ich noch.
Ja, was soll man dazu sagen, ne?
Ja, selber schuld, ne? Wenn man ausgeladen wird.
Ja, also ich meine, nur also solche Leute wie Putin, also ach, ja. Also was soll man dazu sagen, dass die dann da in Auschwitz irgendwas sagen? Also ich meine natürlich, es hat ja jede Menge Personen aus der damaligen Sowjetunion gegeben, viele russische Juden, polnische Juden, ukrainische Juden, aber auch nicht-jüdische Bevölkerung, also unendlich viele, die von der Wehrmacht ermordet wurden und von der SS. Nur so jemand wie Putin ist natürlich einfach schrecklich.
Ja, also die Geschichte ist natürlich, die Rote Armee hat Auschwitz befreit. Das ist natürlich vollkommen klar. Und das ist ja auch immer die Sache, die Putin immer groß dargestellt hat. Ja, dann fing irgendwann diese Veranstaltung an. Und ja, das Problem ist ja, dass ja sehr, sehr viele Häftlinge da ja polnisch sind und dann dummerweise leider auch polnisch sprechen. Und bei zwei Überlebenden, die gesprochen haben, habe ich dann leider nicht so viel verstanden.
Also dummerweise für dich, nicht für
mich. Ja, das ist für mich ziemlich dummerweise. Also können die ja nichts, ist ja auch vollkommen richtig. Und es ist auch mal wieder wichtig, sich klarzumachen, dass der größte Anteil, das waren Polen, ne? Das ist ganz klar. 10% von Polen war, glaube ich, jüdisch. In Deutschland waren es 0,5% der Bevölkerung, also ein ganz anderer Anteil. So. Und wenn man da gedenkt, dann gedenkt man zu einem riesigen Teil natürlich an polnische Opfer, das ist vollkommen klar. Was wiederum sehr angenehm war, ist, dass man sich bei der Veranstaltung darauf beschränkt hat, Überlebende sprechen zu lassen. Und alle anderen konnten einfach mal schön die Klappe halten. Das war eigentlich ganz angenehm, weil alle anderen, irgendwelche Staatsgäste oder so, die haben eigentlich sonst genügend Möglichkeiten zu reden. Und den können wir auch noch in ein paar Jahren zuhören. Bei den Überlebenden sieht das dann schon anders aus. Tatsächlich ist es dann teilweise auch so, dass es eigentlich schon fast egal ist, ob man die Sprache versteht oder nicht. Alleine, wie da reden und sprechen, man sich überlegt, Mensch, das ist ja irgendwie noch so ein lebender Teil Geschichte. Dann reicht das eigentlich schon fast. Muss man das gar nicht genau verstehen. Wäre trotzdem schöner gewesen. Aber ich verstehe halt kein Polnisch.
Nein, aber ich denke, das ist ja auch so, man sieht dann so einen alten, wahrscheinlich auch sehr klein gewordenen Menschen im hohen Alter oder also wirklich einfach jemand im hohen Alter und man einfach diese Wahrnehmung, dass diese Person jetzt da noch hingeht, an den Ort, wo sie oder er einfach die schlimmsten Dinge erlebt hat und dann weiß man ja auch einfach nur durch die Präsenz dieses Menschen, wie wichtig es ist, weil das ist ja völlig klar, dass die Person die Reise nicht auf sich nehmen würde und auch die emotionale Zumutung. Also die mutet sich das ja selber zu, die Person, die entscheidet sich ja dafür, das zu tun, wenn das nicht unglaublich wichtig wäre. Und ich glaube, das überträgt sich schon. Also wenn ich, mir reicht es auch, wenn ich im Fernsehen oder irgendwo die Bilder sehe und ich weiß, da steht so ein alter Mann und ist immer noch da und kommt zu dieser Feier, dann, das reicht mir auch, das zu sehen, da verstehe ich schon nochmal, das ruft mir wieder hervor, wie wichtig das ist. Also und wie wichtig es ist, also jetzt einfach niemals zu vergessen, was in Auschwitz passiert ist, was Teil der deutschen Geschichte ist.
Also der erste Sprecher, der war auch Präsident oder Vorsitzender vom Internationalen Auschwitz-Komitee, 99 Jahre alt. Der ist dann da aufgestanden, zum Rednerpult gelaufen. Das war von seinem Sitzplatz 15 Meter entfernt. Also 2 bis 3 Minuten hat das gedauert. Und in der Zeit auch einfach Stille, ne? Also keine Ungeduld, nichts, sondern das ist das, was die Leute hören und sehen wollen, diesen Menschen. Ja, und es dauert lange und es ist gut, weil ansonsten wäre er gar nicht mehr da. Also der Hintergrund mit diesem Gebäude, das war irgendwie ganz interessant, sah irgendwie so ein bisschen aus wie so eine Theaterkulisse auf der einen Seite, wenn man sich so überlegt, ne? Da spricht einer in einem offensichtlich beleuchteten Raum vor diesem Auschwitz-Gebäude. Das könnte ja auch im Theater sein. Aber dann mit dem Wissen, nee, das ist gerade keine Theaterkulisse, sondern dieses Zelt ist über dem Originalgebäude aufgebaut. Das kann man sehen. Auch interessant irgendwie.
Was meinst du genau mit interessant?
Naja, normalerweise sind Kulissen ja immer so ein Nachbau. Man will irgendwie, aber es wird dann doch nicht so. Und das ist ja auch irgendwie falsch. Und irgendwie so eine Auschwitz-Kulisse hinzubauen, wäre auch irgendwie falsch. Eine Kulisse hat ja auch den Vorteil, dass man sie in Szene setzen kann. Und dass man jemanden da direkt vorstellen kann, der da spricht. Und diese Kombination aus, na, es war keine Kulisse, weil es echt war. Und wir nutzen aber diesen Ort mit dieser Silhouette, die das Symbol für Grausamkeit und menschliches Verbrechen schlechthin ist, das kann man halt nur da machen.
Also eigentlich finde ich, müsste jede Person, die in Deutschland einen Schulabschluss macht, mindestens einmal in ihrer Schullaufbahn ein Konzentrationslager besucht haben. Also wir haben damals mit der Schule Neuengamme und Bergen-Belsen besucht zum Beispiel und das war für mich unglaublich wichtig, also an diesen Orten zu sein. Das fand ich überhaupt nicht leicht. So, also es, aber ich finde es total wichtig und ich glaube einfach die Orte, also es, darum gibt es ja auch die Gedenkstättenpädagogik und so, weil diese Orte nochmal andere Gespräche und Gedanken und ein anderes Lernen auch ermöglichen und das hat einfach auch was mit dem originalen Ort zu tun. Dass man weiß, hier ist das passiert. So, man spürt eine andere Verbindung. Also ich kann mich sehr gut dran erinnern, in Bergen-Belsen. Das war 1987 oder sowas, aber ich kann mich einfach sehr daran erinnern, da neben diesen Gräberfeldern lang zu gehen. Also dann geht man sehr lange über, ich glaube, leeres Gelände und dann sind da so Plaketten, wo steht, am Anfang hier liegen 1000 Menschen begraben und dann geht man weiter und dann werden diese Zahlen immer größer. Das berührt nochmal ganz anders, auch wenn man alles schon vorher sozusagen weiß oder vieles weiß. Ist der Ort nochmal, die Menschen waren tatsächlich hier. Das greift nochmal anders.
Berg-Wels ist ja das Problem, dass der ja nicht mehr viel ist. Also klar, es sind natürlich die Gräber da und ich glaube ein paar Fundamente. Und ansonsten haben die natürlich eine sehr gute Gedenkstätte mit einem Museumsteil. Der war 1987, glaube ich, noch nicht so gut, wie er jetzt ist. Aber ansonsten ist es natürlich, ja, ist es halt ein Wald, ne? So. Und Auschwitz oder Birkenau, da ist es ja nun so, dass da einmal viel erhalten ist. Also in Auschwitz ja praktisch alles. In Birkenau zwar nicht alles, aber viele Grundmauern, auch durchaus viele Gebäude und einfach die Riesigkeit. Ja, es ist noch was da und es ist einfach unfassbar riesig. Das hat natürlich irgendwie auch nochmal einen Eindruck. Ich hatte am gleichen Morgen irgendeinen Podcast gehört. Es ist sehr gut, Podcasts zu hören. Da war eine Überlebende, die gesagt hat, so, ja, ich finde das eigentlich gar nicht so gut, dass immer so viele Leute nach Auschwitz laufen und da rumtrampeln, weil das ist die Asche von ihrem Vater, die überall rumliegt.
Mhm.
Ja, kann ich auch verstehen, ja. Auf der anderen Seite, wenn keiner mehr hingehen würde, würde es auch verkommen. Aber das Argument, das muss man erstmal sacken lassen. Dazu passt auch die zweite Überlebende, die gesprochen hat. Das war glücklicherweise auf Englisch. Die ist dann mit 5,5 hingekommen. Und dann stand sie irgendwann neben ihrer Mutter und die Mutter hat gesagt, so, jetzt gibt es eine Untersuchung, muss man gesund sein? Und dann hat sie irgendwie gefragt, wer nicht? Und dann zeigte die Mutter auf die Schornsteine und dann wusste sie als dann 6-Jährige, hat sie erzählt sofort, was damit gemeint ist. Hm. Wenn man nicht gesund ist, dann Schornstein. Also auch ein 6-jähriges Kind irgendwie, dass das da in der Umgebung dann schon so mitbekommen hat, ja.
Wie hat die überlebt? Also ich meine, weil eigentlich haben ja 6-Jährige Auschwitz nicht überlebt, sondern sind direkt.
Ich nehme an, dass sie befreit worden ist am Ende.
Ah ja, dass sie so spät erst.
Ja, doch, genau. Die war eine von den Kindern. Es waren, glaube ich, eine relativ kleine Zahl. Also 7.000 haben das ja da, glaube ich, überlebt, die da befreit wurden. Davon sind ja dann ganz viele noch in den nächsten Tagen gestorben. Und ein paar Kinder waren auch mit dabei. Und da war die, glaube ich, eine von. Hm. Dann war noch einer da, 1926 geboren. Der hat irgendwie auch alles durch. Erst Ghetto, ich glaube, es war Warschauer Ghetto, dann Auschwitz. Bei der Ankunft direkt erst Tante, Schwester und Mutter ermordet. Dann war er noch in Großrosen und ist dann Arzt geworden. Arzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Und er sagte also als Arzt kann er das halt ziemlich klar sagen, wenn man irgendwie operiert im Unterhautgewebe, da sieht jeder Mensch ziemlich gleich aus. Und es gibt halt nur einen Menschen, Homo sapien, und irgendwelche Rassen ist halt Quatsch. Das konnte er als Arzt sowieso schon sehen, spätestens unter der Haut, aber auch ansonsten ist das ja auch mit DNA alles ziemlich klar belegt, aber das ist eben bei einigen Menschen heute immer noch ein Problem, dass sie das nicht kapieren.
Ja, ja. Und auch nicht kapieren wollen.
Dann war in den Reden auch irgendwie immer wieder, ja, Antisemitismus heute ein Thema, ne? Es fing an mit Rausschmiss aus den Unis und so weiter und so fort und man kann nicht mehr mit Kippa rumlaufen. Teilweise ist es gerade auch nicht so einfach, an Unis rumzulaufen und sich da als jüdisch zu zeigen. Sollte einem zu denken geben. Dann gab es auch früher schon, auch in Amerika, große Antisemiten, Henry Ford oder sowas, ne? War irgendwie salonfähig, ist es irgendwie bei einigen Menschen immer noch oder wieder, ich weiß es nicht.
Ich glaube sowohl immer noch, weil es sich durchzieht, aber gleichzeitig auch wieder, weil es unglaublich erstarkt.
Hm. Ja, und einer sagt schon auch irgendwie, Juden sind irgendwie ein bisschen wie die Kanarienvögel im Bergwerk. Hatten ja früher mal Kanarienvögel dabei, irgendwie wenn die dann umgekippt sind, dann ein Zeichen für, Sauerstoff ist nicht mehr so, sollten mal hier wieder rauskrabbeln. Und ja, das Beispiel spricht eigentlich für sich selber. Attacken, Angriffe auf einen jüdischen Staat, das ist, natürlich ist das ein Angriff auf diesen Staat, aber letztendlich ist es ein Angriff auf die westliche Zivilisation, ne? auf die westlichen Werte.
Naja, und es ist ja auch völlig klar und offen ausgedrückt, dass das Ziel der Personen, die den jüdischen Staat angegriffen haben, die Vernichtung aller Juden ist.
Also, ja, das, absolut, absolut. Am Ende waren dann noch einige Rabbis und andere religiöse Leute, die dann irgendeine religiöse Sachen gemacht haben. Dafür hat man Rabbis. Am Ende haben dann noch die Überlebenden, die da waren, mit Assistenz, die meisten brauchten diese Assistenz auch, Kerzen abgestellt und die ganzen geladenen Gäste auch. Und dann war es vorbei. Ja, hab dann auch überlegt, ja, bleibst du dann noch irgendwie, kommst du demnächst auch nochmal wieder oder so? Weil es war dann abends und das Gelände ist dann auch dicht, zu Recht, und die müssen dann den ganzen Kram aufräumen da und so. Und ich dachte, ja, wiederkommen nicht, und irgendwie so, ja, Muss man jetzt sich irgendwo durchquetschen, wo dann einige Leute gucken, dass sie auch das 10. Foto in der Gaskammer irgendwie mit bester Belichtung hinbekommen haben. So, pf, ja, nee, muss dann auch nicht sein. Oder Arbeit macht frei, ja, kann man fotografieren. Richtig, aber wahrscheinlich gibt es davon auch schon viele Bilder, sodass man es, also, ne, ja. Naja.
Ja, das ist, ich glaube, das ist immer so, mein Ding wäre das auch überhaupt nicht. Also ich würde da, glaube ich, wahrscheinlich, weiß ich nicht, eher gar kein Foto machen oder so, weil ich jetzt sagen würde, ich will lieber den Ort so wahrnehmen. Aber man muss, glaube ich, auch akzeptieren, dass unterschiedliche Menschen da andere Zugänge haben und Das,
ja, aber bei einigen Selfies, wenn sich dann grinsen vor irgendein Schild stellen mit, wo irgendein Totenkopf drauf ist mit irgendwie Achtung oder keine Ahnung, gefährlich sonst was, dann ist man so, ach nee.
Ja,
aber ja, aber das auf der anderen Seite sind das dann auch häufig Leute, von denen ich ausgehe, weiß ich natürlich nicht, dass die dann auch aus Ländern kommen, in denen vielleicht im Schulunterricht das Thema nicht so eine Rolle gespielt hat.
Ist ja schon interessant, dass sie dann da sind. Also ich meine, es hat ja mal diese Aktion gegeben von dem Shahak Shapira, von diesem, weiß nicht, ob du den kennst, das ist ein israelisch-deutscher, wie heißt es, Comedian. Und der hat diese Holocaust-Aktion gemacht, weil sich Leute vor dem Mahnmal in Berlin irgendwie so komisch abgelichtet haben und so. Und wo er dann da die Toten rein montiert hat, was ich sehr beeindruckend fand. Ich fand das wirklich nur gute Aktion von ihm. Also es ist schon, ja, diese Orte, also welchen Zugang man da hat, ich finde es wirklich sehr, sehr schwierig, weil man manchmal auch nicht weiß, was gleichzeitig in den Leuten abgeht und wie sie sich doch berühren lassen, obwohl sie sich vielleicht nicht so verhalten oder so. Also und gleichzeitig gibt es natürlich unangemessenes Verhalten, das ist auch völlig klar.
Ja. Ja, ich finde das schwer zu bewerten. Also ich es ist sozusagen Leute, die da hinkommen, die scheinen sich dafür zu interessieren und ich gehe mal davon aus, dass die meisten das nicht irgendwie als Gruselkabinett sehen. Insofern können die da ja auch Fotos machen oder so, aber ja, das sind andere Zugänge und das muss man auch irgendwie so akzeptieren. Ist ja, es gibt ja auch Leute, die irgendwie sagen so, oh, das Gelände betreten, irgendwie, oh, könnte ich gar nicht oder was oder so, ne? Und es gibt ja dann auch, also in Auschwitz, das sind ja diese zweistöckigen Baracken, die da überall stehen und ja auch alle erhalten sind oder so, die sind ja nicht alle als Museum ausgebaut, sondern da gibt es ja auch einige, wo die Verwaltung mit drin sitzt oder so, ne? Wo man jetzt auch sagen könnte, oh, das ist ja pietätslos, wie kann man denn, naja, wo soll die Verwaltung denn sonst drin sein?
Ja.
Soll man das Haus abreißen, daneben eine Verwaltung stellen oder soll man 24 Häuser haben, wo alle durchlaufen können, gucken können, oh, so lagen die Leute auf dem Boden, mussten im Stroh schlafen? Nee, das ist ja durchaus sinnvoll, dass man das gesamte Gelände dafür nutzt, um da eine vernünftige Gedenkstätte zu schaffen und ja.
Und dann müssen Leute auch ihren Arbeitsalltag, das ist ja dann, glaube ich, sowieso schon.
Das ist Arbeitsalltag,
schon,
klar. Ja.
Das ist Arbeitsalltag, das ist schon interessant, wie geht man damit psychisch um, dass man an diesem Ort seinen Arbeitsalltag hat. Und da machst du auch Quatsch mit deinen Kollegen und Kolleginnen oder so, weißt du, du arbeitest da ja auch und redest über völlig banale Dinge. Also das ist doch, du gehst da aufs Klo, wenn du da arbeitest und so. Also das sind ja Sachen, die sind dann so.
Ja, ja, absolut.
Und damit muss man umgehen. Und das ist also, aber wenn du da nicht den Arbeitsalltag für diese Menschen der Gedenkstätte gestaltest, dann kannst du da ja auch nicht die Gedenkstätte haben. Also,
das ist absolut richtig. Ja, Toiletten, ne? Gibt ja dann irgendwie immer hier, ist so waren die sanitären Anlagen früher ganz schlimm. Und dann gibt es irgendwo auch eine Baracke, wo groß dran steht, ne? Hier, also für Besucher. Ist natürlich moderne, ne? Wie in einem Restaurant oder am Flughafen, Toilettenanlage in der Baracke drin. Ja. Klar, aber wohin denn sonst? Also,
ja, muss doch. Also ich meine, das ist
alles in Ordnung, alles gut, alles gut. Es sind natürlich irgendwie Gegensätze und so, aber ja, das bringt das halt mit sich, ja. Was sich immer wieder lohnt, finde ich, in Auschwitz, dass man da guckt, wenn man da ist, also diese Standardausstellung oder was, da ist man dann irgendwann auch durchgelaufen. Es gibt immer wieder Sonderausstellungen oder einzelne thematische Ausstellungen, die auch mal wechseln. Wo es sich dann auch mal lohnt, wenn man vielleicht schon mal da war, da nochmal genau nachzugucken. Da gibt es manchmal Kunstausstellungen, irgendwie Sachen, also eine Baracke wirklich nur voller Gemälde, die da gemalt wurden oder von Überlebenden gemalt wurden. Oder mittlerweile sind die auch wieder ganz fit gemacht worden von einzelnen Staaten. Zum Beispiel gibt es da eine von den Niederlanden, wo die was über die niederländischen Häftlinge gemacht haben. Oder so eine ganze Baracke oder so. Und das ist teilweise auch ja, modern, fit, neu gemacht, sodass es sich auch durchaus lohnt, da mal wieder durchzulaufen, wenn man da irgendwie schon mal war oder so. Das ist auf jeden Fall ganz vernünftig.
Mal so als Frage, es waren natürlich viele jüdische Überlebende da, weil die meisten Häftlinge waren Jüdinnen und Juden, die meisten Ermordeten, aber waren ja auch viele Zinti und Roma und gerade Auschwitz-Birkenau weiß ich, dass zum Beispiel hier ein Bremer Zinto, der auch überlebt hat, der war in Auschwitz-Birkenau. Waren, weißt du, ob die auch vertreten waren oder?
Mit Sicherheit. Also ich stand die nicht ins Gesicht geschrieben.
Ja, ja. Also wurde nicht besonders erwähnt.
Nein.
Ja.
Aber es gibt da zum Beispiel auch eine Baracke, nur wo es nur um den Genozid an den Sinti und Roma geht. Also was wirklich vernünftig ist, ist, denke ich, wenn Leute da irgendwie sagen, sie wollen da irgendwie hin, es macht schon Sinn, sich da irgendwie mehr als einen Tag Zeit zu nehmen oder so. Eine Führung zu machen ist auch durchaus vernünftig, auch wenn man da so ein bisschen massenmäßig durchgeschleust wird. Das finde ich, kann man ruhig machen, aber es ist durchaus sinnvoll, dann vielleicht am zweiten Tag nochmal wiederzukommen, nochmal alleine durchzulaufen, ohne den ganzen Trubel. Das ist, denke ich, schon sinnvoll, wenn man sich dafür interessiert. Und ja, auch Schulen oder was ist, ich denke immer, ein Riesenproblem ist da wahrscheinlich auch die Finanzierung. Ne? Also mit einer Schulklasse irgendwo hin einen Ausflug machen, das ist ja schon die eine Sache. Klar, Bergen-Belsen irgendwie, wenn das nebenan ist, geht irgendwie, zahlt jeder was die Klassenkasse und dann funktioniert das irgendwie. Aber mal mit einer Klasse eine Woche nach Auschwitz ist dann schon wieder schwieriger. Aber das ist eigentlich das, was man braucht. Und es ist eben auch wichtig, dass die Leute da nicht irgendwie nur durchgeschleust werden, sondern am besten da irgendwie in einer Begegnungsstätte vielleicht auch ein paar Tage wohnen, übernachten, da an einem Programm teilnehmen, wo sie das ganze Ding auch nochmal ganz anders kennenlernen. Aber klar, das ist natürlich auch mal eine Frage der Finanzierung und des Anreiseweges. Und das ist natürlich nicht immer möglich.
Aber also das ist ja auch wichtig, finde ich, dass man sich klar macht, Gedenkorte gibt es überall. Also überall in Deutschland. Also hier in Bremen der Bunker Valentin zum Beispiel, wo eben Kriegsgefangene Zwangsarbeit geleistet haben. Du hattest einen Gedanken noch, ich weiß nicht, ob das jetzt so der richtige Zeitpunkt ist, um da rüberzugehen.
Ich wollte ja noch etwas über Eisenbahnschienen erzählen und es ist immer der richtige Zeitpunkt, um über Eisenbahnschienen zu sprechen. Wer sich mit Eisenbahnschienen auskennt, der weiß ja, dass auf den Eisenbahnschienen einer Seite alle paar Meter das Produktionsjahr eingeprägt ist. Und da kann man sich, wenn man irgendwo Eisenbahnschienen sieht, immer mal angucken, welchem Jahr die denn hergestellt wurden. Und da steht auch noch eine andere Zahl daneben, die sagt, wie schwer die Schiene pro Meter ist.
Mhm.
Ja, bei so Schienen, die heute gemacht werden, ist das mal 49, 54 oder 60 Kilo. Ja, so. Und aber dieses Einprägen des Jahres und auch der Herstellerfabrik, das gibt es schon immer. Das hatte auch immer was mit Garantieansprüchen zu tun. Ne? Also wenn man irgendwo eine Schiene kauft, die geht irgendwo kaputt, dann kann man sagen, ah, der und der hat die in dem und dem Jahr gebaut. Also das ist eine total wichtige Sache. Und die Schienen, die in Auschwitz, in der Gedenkstätte selber liegen, die sind von 1907. Also hat man nicht die neuesten genommen. Also klar, die fahren da ja nicht mit Hochgeschwindigkeit. Mhm. Für so einen Rangierbahnhof, da kann man natürlich irgendwelche Abgefahrenen nehmen. Und dann haben die Strecke von der normalen Eisenbahnstrecke nach Birkenau, die war wohl irgendwie mal weg. Die haben sie jetzt aber wieder hingelegt, zum großen Teil, nicht ganz. Da haben sie Schienen irgendwie aus den 50er Jahren. Also das sind nicht die Originalschienen, das kann man da ganz gut erkennen. Aber was man sehr gut erkennen kann in Auschwitz ist, dass der Bahnhof komplett überdimensioniert ist. Also wenn man sich den anguckt, da gibt es eine Unterführung unterm Bahnhof. Also ich würde sagen, einige Hauptstädte haben da einen kürzeren Tunnel unten drunter durch. Das liegt aber jetzt nicht primär am Konzentrationslager, sondern es liegt daran, dass es ein großer Industriestandort immer war, wo man einfach große Gleisbahnhöfe brauchte zum Rangieren, zum Abstellen. Und das ist letztendlich der Grund, warum man das dahin gebaut hat. Weil man dort Leute haben wollte, die da Zwangsarbeit leisten können. Ne? Genau. Um die Verbindung nochmal hinzubekommen zu sexualisierten Gewalt in der Kirche. Also klar ist natürlich Holocaust und Ermordung von Leuten da in der Zeit des Nationalsozialismus, das ist eine historische Singularität, irgendwie das irgendwie mit irgendwas gleichzustellen, das ist immer Blödsinn, funktioniert auch nicht und führt letztendlich immer nur dazu, dass man irgendwie das Leid der Opfer verharmlost. Das ist vollkommen klar. Was aber ganz interessant ist, man kann ja durchaus sagen, dass das, was den Menschen, die das überlebt haben, und es sind ja gar nicht so viele, passiert ist, das ist ja so wahrscheinlich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, was ein Mensch erleben kann. Und wir können sehr froh sein, dass es noch einige Überlebende gibt, die sogar dann auch sprechen können.
Ja.
Das ist ein wirklich großer Mehrwert. Und früher, als die noch fitter waren, haben die auch Führungen gemacht und sich mit Schulklassen getroffen und so weiter und so fort. Das ist natürlich fast gar nicht mehr möglich.
Nee, aber das haben die ja gemacht, die Überlebenden, bis sie es, also ich weiß, dass vor wenigen Jahren noch an der Schule wo ich gearbeitet habe, auch eine Frau war, die Theresienstadt überlebt ja. hat. So. Und die war auch schon sehr, sehr, sehr alt. Aber es war ihr so wichtig, den jungen Menschen davon zu erzählen.
Aber es ist nie einer auf die Idee gekommen, zu sagen, ja, wenn wir Überlebende aus Konzentrationslagern sprechen lassen, dann brauchen wir irgendwelche Übersetzer, damit die Zuhörenden das besser verstehen. Also nicht sprachliche Übersetzer aus dem Polnischen ins Deutsche. Das wäre sehr sinnvoll gewesen, zum Beispiel für Leute wie mich, die kein Polnisch verstehen, sondern die das irgendwie inhaltlich übersetzen, weil ja, da könnten die Leute mit überfordert sein.
Wir haben ja ein Gespräch gehabt, wo es um die Synode, die Landessynode der Hannoverschen Landeskirche ging und auch um die EKD-Herbstsynode. Und da wurde ja sozusagen unterstellt, man könne Betroffene nicht selber reden lassen, weil die Synodalen das nicht verstehen. Die bräuchten quasi, es wurde direkt das Wort verwendet, eine Übersetzung.
Diese Leute, die da sprechen, das sind Menschen, die haben so viel erlebt, denen braucht man einfach mal gar nichts erzählen. Wenn die meinen, ich möchte jetzt hier reden, dann wissen die ganz genau, dass sie das auch wollen. Und natürlich gibt es sicherlich auch ganz, ganz viele, die sagen, nein, ich rede da nicht drüber oder ich bleibe zu Hause. Vollkommen okay, gar keine Frage. Aber Leuten, die sagen, kriege ich schon hin, alles gut, ja, habe ich die letzten 90 Jahre gemacht, mache ich auch weiterhin 80 Jahre, denen kann man das ruhig zumuten.
Ja, die muten sich das ja auch selber zu.
Ja, natürlich.
Es ist absolut, diese Menschen entscheiden für sich, dass sie das tun wollen. Und es geht ihnen um einen höheren Wert dabei. Die wissen vielleicht auch, also ich meine, die lassen sich ja auch begleiten von Verwandten und so. Und einerseits vielleicht für die praktischen Sachen, weil sie sich nicht gut bewegen können, aber ja auch für die emotionale Unterstützung. Ja, weil sie vielleicht wissen, das kann auch sein, dass sich das nicht immer durchgängig gut anfühlt. Aber sie wissen halt, sie haben für sich die Entscheidung getroffen, dass sie sich dieser Zumutung aussetzen. Und alle trauen ihnen das auch zu.
Ja. Und wenn sich da einer hinstellen würde und sagen, nee, das können wir nicht machen, das triggert die Überlebenden, dann wäre das nichts anderes, als wir wollen das nicht hören, was die sagen.
Ja.
Und bei Betroffenen von der schrecklichsten Gewalt, die man sich überhaupt vorstellen kann, nämlich Holocaust-Überlebenden, Leute, die Konzentrationslager überlebt haben, da ist das überhaupt gar keine Diskussion. Und das, was die erlebt haben, ist mit dem Leid, das wir erlebt haben, sexualisierte Gewalt, das ist überhaupt gar nicht vergleichbar. Die sind dort angekommen und am ersten Tag wurde erstmal die ganze Familie ermordet. Und dann mussten die da schwerste Arbeit leisten, zusehen, wie andere ermordet werden, wurden nicht richtig ernährt, es wurden irgendwelche Versuche gemacht und so weiter und so fort. Das ist einfach etwas komplett anderes.
Also es geht ja darum, dass man sagt, ja, du entscheidest das für dich. Du ja. entscheidest für dich, wie du mit dieser Geschichte umgehst. Und das, was du entscheidest, wenn du sprechen willst, sind wir unendlich dankbar, dass du das tun möchtest. Ja. Ich finde es wichtig, dass du nochmal sagst, man kann das überhaupt nicht vergleichen und ich, also unser Leid ist nicht, also das nee. Nicht im Ansatz. So.
Überhaupt nicht.
Nein. Ich muss sagen, ich bin einfach sehr besorgt, extrem besorgt über den zunehmenden Antisemitismus, der sich immer wieder zeigt und auch seine ja, grausame Fratze immer direkter und unverhohlener zeigt. Und ich finde es einfach so unendlich wichtig, dass wir das nicht vergessen, wozu so ein Gedankengut und solche Äußerungen führen können. Und darum glaube ich, dass es unendlich wichtig ist, dass Menschen nach Auschwitz gehen und dort die Orte besuchen, wie du das getan hast, und den Überlebenden, die es noch gibt, zuhören. Und darum wollten wir das eben teilen hier in diesem Podcast.
Ja.
Genau. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Und die Folge zu den Reaktionen auf die Forumstudie wird unsere nächste sein, die wir demnächst aufnehmen. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.